Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Aticon Immobilienwirtschaft, Ihrem Experten für Versicherungslösungen in der Immobilienbranche. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Aticon Verwaltersprechstunden-Podcast.
Schönen guten Tag, Herr Dr. Litzenkirchen. Schön, dass Sie da sind beim Aticon Verwaltersprechstunden-Podcast. Uns haben viele verschiedene Fragen erreicht und wir haben uns auf zwei konzentriert, die wir jetzt einfach mal uns vornehmen. Zur ersten Frage, die sich mit dem Thema Wärmepumpen beschäftigt. Und zwar ist es in einer Zweier-WEG so, dass einer der Eigentümer im ersten Obergeschoss eine Wärmepumpe installieren lassen möchte, da es dort die einzige Alternative zur Gasheizung ist. Das Außengerät kann nur im Vorgarten des Objektes stehen, da es keine andere Möglichkeit gibt. Der Vorgarten wurde zwar vom Eigentümer aus dem Erdgeschoss als Blumenbeet angelegt, er befindet sich aber im Gemeinschaftseigentum. Die Frage lautet nun, muss A der Montage des Außengeräts im Vorgarten zustimmen oder kann er auch ablehnen, beispielsweise weil ihm die Optik nicht gefällt? Damit wäre ja die Wärmewende etwas gefährdet.
Also, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Muss ja gerade mal das Wohnungseigentumsrecht suchen. Da gibt es den Paragraphen 20. Und dieser Paragraph 20 regelt unser Problem im Prinzip. Aber wahrscheinlich nicht befriedigend. Wohnungseigentumsgesetz ist unter der Nummer 9. Ich habe nur einen Anspruch auf Zustimmung, wenn ich eine bauliche Veränderung vornehmen will. Und das gilt auch, wenn ich erneuerbare Energien einführen will. Ja, dann ist das eine bauliche Veränderung, die der jeder Betroffene zustimmen muss. Und betroffen sind hier bei zwei Eigentümern alle, weil es ist ja immerhin eine optische Veränderung des Gebäudes. Ich habe da jetzt plötzlich diese Wärmepumpe vor dem Haus stehen.
Ja.
Und von daher brauche ich die Zustimmung des anderen. Da muss man hören, welche Einwendungen hat der Mensch dagegen. Vielleicht kann man ja gute Argumente finden, die diese Argumente aushebeln und ihn deshalb schon überzeugen. Ansonsten muss man eben im Zweifel Klage einreichen. Ja, man könnte vielleicht so als Ansatz hingehen und sagen, naja, das, was du da gemacht hast mit den Blumen, ne, das ist ja auch nicht zulässig. Du hast im Gemeinschaftseigentum deine eigenen Geschmacksvorstellungen, ne, ob rot oder grün oder blau oder was auch immer, hast du da umgesetzt. Da kann ich genauso verlangen, dass das alles beseitigt wird. Mhm. Ja, vielleicht kann man damit so einen Kompromiss herbeiführen, ne? Weil die Wärmepumpe braucht ja nicht den ganzen Vorgarten als Platz, ne? Und vielleicht auch, dass man sagt, okay, ich hause die ein. Also ich bin jetzt dieser Tage beim Spazierengehen auch an so einem Haus vorbeigekommen. Da war ich doch überrascht, sage ich jetzt mal, wie laut diese Wärmepumpe noch war, die da vor dem Haus stand. Und das wird dann auch immer das Gegenargument sein. Wenn ich jetzt als anderer Eigentümer, als Erdgeschoss Sondereigentümer dann mein Fenster aufmache, dann habe ich plötzlich dieses, ne, dieses Rauschen oder Brummen in meiner Wohnung, kann dann mein Radio nicht mehr hören oder auch was auch immer, ne, muss lauter reden, wenn ich mich unterhalte. Ne, das kann man vielleicht dadurch abfedern, dass man sagt, wir bauen ein Gehäuse da drum herum. Ne, das gibt's ja nun auch für Wärmepumpen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber da kann man jetzt kein Rezept darlegen und sagen, so ist es jetzt, du darfst das machen, und sondern da brauche ich die Zustimmung, und da muss ich eben verhandeln. Ja, im Zweifel Klage.
Ja. Ja. Ja, das mit dem Gehäuse ist doch gar keine schlechte Idee. Das habe ich jetzt selber noch nie gesehen, aber ich habe mir immer schon die Frage gestellt, wie das Leute machen, die dann daneben vielleicht ihr Schlafzimmer haben, die dann das Fenster nicht mehr aufmachen können. Und
in der Regel gibt es das für größere Wärmepumpen, ja.
Ja.
Aber dann muss es das auch für kleinere geben. Und abgesehen davon, man kann sich das auch bauen lassen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder man kann ja auch drumherum irgendwas bauen aus Steinen oder so. Mhm. Ne? Nehme ich mal an, da muss natürlich halt nur auch Luft angesaugt werden können. Ne? Das ist natürlich das Problem.
Ja,
ja, aber wenn ich das nach vorne raus offen halte, dann ist ja, ich sag mal, schon mal eine Schalldämmung gegeben.
Mhm. Ne? Ja.
Und genau, ich hatte auch mal so einen Fall, fällt mir gerade ein. Da stand eine Klimaanlage oben auf dem Dach, und das war ein Flachdach mit ein Staffelgeschoss. Da war das zurückgebaut. Und da wurde eben diese Klimaanlage dann auch eingehaust hinterher. Ja, weil der Mieter sich beschwerte, dass das zu viel Krach machen wird. Mhm. Dann muss das bei Wärmepumpen auch gehen.
Das ist doch eine gute Möglichkeit.
Mhm. Ja.
Ja, wunderbar. Lieben Dank. Gehen wir mal auf unsere nächste Frage, die sich mit der Umrüstung von Zählerschränken auseinandersetzt. Und zwar ist wohl bis 2032 vorgegeben, dass alle Objekte auf digitale Stromzähler umgerüstet werden müssen. Bei Objekten mit höherem Stromverbrauch, zum Beispiel Wallbox, Photovoltaikanlage, Wärmepumpen, sind besondere digitale Stromzähler mit Sondererforderlich, sogenannte Smart Meter. Das betrifft im Zuge der Energiewende viele Haushalte. In vielen älteren Objekten ist für die Smart Meter zwar genügend Platz in den vorhandenen Zählerschränken, aber oft nicht für den dafür erforderlichen Sender, also das Senderfeld, APZ-Feld auch genannt. Laut Aussage diverser Elektrofachbetriebe besteht aber die Möglichkeit, das APZ-Feld für den Sender des Smart-Meters in einen separaten kleinen Zählerschrank, ein sogenanntes externes APZ-Feld, zu installieren. Damit könnte eine kostenintensivere Umrüstung oder Vergrößerung des vorhandenen Zählerschranks vermieden werden. Reine Materialkosten, kleiner Zählerschrank, externes APZ-Feld, ca. 100 Euro. Kosten größerer Zählerschrank, Austausch, 3.000 Euro. Nun ganz konkret die Frage, ob der Energieversorger, der für den Einbau der Smart Meter zuständig ist, darauf bestehen darf, dass der vorhandene Zählerschrank ausgetauscht wird, statt dass die kostengünstigere Lösung mit einem externen APZ-Feld umgesetzt wird.
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir diese Frage vorher geschickt haben, weil ich hätte vorher nicht gewusst, was ein APZ-Feld ist. Ja, ich habe mich im Internet schlau gemacht. Das ist ein Abschlusspunkt Zählerplatz. Mhm. Das ist die Abkürzung dafür. Und hier wird die Empfehlung gegeben, mit dem Versorger zu sprechen, also mit dem Netzbetreiber zu sprechen, weil die in der Regel, wenn es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt, in der Regel eine Ausnahme erteilen. Also diese Vorschriften, die hier herangezogen werden, die diese APZ-Felder verlangen, sind offensichtlich sehr starr. Mhm. Da hat man das Problem nicht erkannt. Man hat gedacht, die gehen in jeden Zählerschrank auch rein. Mhm. Ja, was wohl auch in der Regel der Fall ist. Aber es gibt eben Ausnahmen. Und diese Ausnahmen muss man beantragen. Ja, und da machen die Netzbetreiber in der Regel wohl auch keine Probleme. Ja, das kann der Elektriker machen. Ja, und der Elektriker kann sich mit denen ja in Verbindung setzen und bitten, ob er das so installieren darf. Und wenn es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt, dann kriegt man wohl auch die Genehmigung dafür.
Ja. Ja. Oh, super, dann ist doch eine lange Frage mit einer relativ kurzen Antwort. Wir haben so ein paar kurze Minuten haben wir wahrscheinlich noch über und deswegen, bevor Sie das nächste Mal zu uns kommen, und es wird ja in diesem Jahr auch eine besondere, möglicherweise Mietrechtsreform geben, wollen Sie sich schon auf ein paar Worte dazu einlassen oder?
Ja, das kann ich mal versuchen. Also wir haben, ich sag mal, einen Teil, der sich nur damit beschäftigt, eine Vorschrift im Gesetz jetzt vollständig zu platzieren, wo man das beim letzten Mal vergessen hatte. Ja, also wir haben für die Umstellung von fossiler Energie auf erneuerbare Energien einen besonderen Tatbestand bei der Modernisierungsmieterhöhung bekommen. Das ist der Paragraph 559e. Ja, den hatten wir bisher nicht, den kannten wir nicht, den hat aber noch die Ampel eingeführt mit dem Heizungsgesetz. Und bei dieser Einführung ist übersehen worden, den wirklich an allen Stellen im Gesetz auch zu erwähnen, wo er erwähnt werden müsste, ja, der überhaupt keinen Sinn macht. Ohne, ich mache Ihnen ein Beispiel, dann sehen Sie direkt, was ich meine. Wir haben in Paragraph 557a die Staffelmiete geregelt. Ja, und da steht dann im Absatz 2, die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben bei der Staffelmiete. Während der Laufzeit einer Staffelmiete ist eine Erhöhung nach den Paragraphen 558 bis 559b, also BERTA, ausgeschlossen. Mhm. Heißt im Umkehrschluss, bis 559b darf ich keine Mieterhöhung machen, wenn ein Staffelmietvertrag vorliegt. Mhm. Aber 559e kann ich dann machen. Mhm. Also wenn ich dann jetzt auf eine Wärmepumpe umstelle, dann kann ich über 559e eine Modernisierungsmieterhöhung machen. Mhm. Das war bei der Indexmiete, war das eigentlich jetzt seit der Einführung des 559e klar, denn hier steht, eine Erhöhung nach Paragraph 559 oder 559e ist ausgeschlossen, wenn ich eine Indexmiete habe. Und da haben wir uns, weil wir ja logisch denken, wir Juristen, gefragt, wieso ist das bei der Indexmiete verboten und bei der Staffelmiete erlaubt? Wir haben Recht gehabt, indem wir gesagt haben, das hat der übersehen, der Gesetzgeber, denn das wird jetzt nachgeholt. Und nicht nur da, sondern in vielen anderen Vorschriften auch, wo wir uns gefragt haben, warum macht er da dann für diese Vorschrift keine Ausnahmen? Ne? Also das reine Schreibarbeit, sage ich jetzt
mal. Ja, ja.
Die so Lückenfüllung könnte man es auch nennen. Mhm. Das andere ist, der Gesetzgeber versucht, bei der Mieterhöhung es für die Mieter erträglicher zu machen. Ja, wir haben einen Grundsatz, den der Gesetzgeber eigentlich seit 50 Jahren beachtet, nämlich niemand soll wegen einer Mieterhöhung aus seiner Wohnung ausziehen müssen. Mhm. So. Deshalb ist über die Zeit dann auch immer eine Kappungsgrenze eingeführt worden. Die Kappungsgrenze sagt, innerhalb von 3 Jahren darf die Miete um maximal 15 oder 20% steigen oder bei der Modernisierung, sagt die Kappungsgrenze, dass in der Regel nicht höher als 3 Euro die Mieterhöhung sein darf. Ja, so. Das hat man, oder will man jetzt, muss ich sagen, will man jetzt auch bei der Indexmiete vornehmen, eine solche Kappung. Ja, das soll eine Mieterhöhung auf 3% beschränkt sein. Das rührt daher, dass man eben ja Erfahrungen gemacht hat im Rahmen oder in der Corona-Zeit, wo der Inflation stärker war als sonst, ne, und wir in einem Jahr Mieterhöhungen oder Veränderungen des Verbraucherpreisindex von bis zu 8%, glaube ich, hatten. Ne, und wenn ich jetzt eine Mieter 8% Mieterhöhung schicke von 1.000 Euro, ne, dann kamen da einige auch an ihre Grenzen. Und das hat man eben jetzt oder will man jetzt ändern und will eine Kappungsgrenze einbauen bei der Indexmiete, ne, von diesen 3%. Was dann noch in diesem Gesetzentwurf drinsteht, ist eine Regelung, wonach auch, oder anders, ich muss vielleicht erst erklären, was es gibt. Es gibt ja einen Tatbestand im Gesetz, der dem Vermieter die Möglichkeit gibt, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen, wenn der Mieter zwei Mieten nicht gezahlt hat.
Ja.
Ja. So. Das ist ein wichtiger Grund. Also wenn der Mieter zwei Mieten nicht gezahlt hat, ist das für den Vermieter ein wichtiger Grund. Mhm. Und damit ist eben auch eine fristlose Kündigung gerechtfertigt.
Ja.
Zu diesem Tatbestand der Zahlungsverzugskündigung gibt es eine Ergänzung im Gesetz, die sagt, wenn der Mieter innerhalb von zwei Monaten den Vermieter befriedigt, also ihn den Rückstand ausgleicht, dann wird die Kündigung nachträglich unwirksam.
Okay.
Davon machen natürlich viele Gebrauch, zumal das Sozialamt häufig eintritt und sagt, das steht dann auch wieder im Gesetz, okay, also entweder befriedigt den Vermieter oder eine Behörde sich zur Übernahme bereit erklärt.
Ja.
Ja, so, das macht das Sozialamt sehr häufig und schreibt dann dem Vermieter, wir werden den Rückstand ausgleichen, das dauert bei denen immer ein paar Wochen, also bevor man das Geld hat, aber mit dieser Erklärung weiß man auch, dass man sein Geld kriegt und diese fristlose Kündigung wird unwirksam. Mhm. In der Praxis hat es sich aber eingebürgert, nicht nur die fristlose Kündigung zu erklären, sondern gleichzeitig auch eine fristgerechte Kündigung. Mhm. Nur steht aber im Gesetz, die fristlose Kündigung wird unwirksam, nicht die fristgerechte. Und der BGH sagt in ständiger Rechtsprechung, der Gesetzgeber wusste, was eine fristlose Kündigung ist, er wusste, was eine fristgerechte. Mhm. Trotzdem hat er fristlose Kündigung. Und da muss er sich ja was bei gedacht haben. Also kann ich nicht hingehen und jetzt sagen, auch die fristgerechte Kündigung wird unwirksam.
Ja.
Ja? Und das hat man als, ungerecht empfunden, mhm, ne? Dass die fristlose, also das stärkste Mittel, was der Vermieter hat, dass das eben kassiert werden kann. Mhm. Und das mildere Mittel eben nicht.
Ja.
Und das will man jetzt ändern.
Mhm.
Ja, man ändert es nicht genauso oder will es im Moment nicht genauso ändern wie bei dieser Schonfristregelung, so nennen wir das, diese zwei Monatsfrist, sondern man sagt, also der Vermieter kann nicht mehr kündigen, fristgerecht nicht mehr kündigen, wenn er vorher befriedigt wird.
Mhm.
Ja, so, dann soll das unmöglich sein. Dann soll er nicht mehr fristgerecht kündigen können. Aber dann wird dann doch auf die anderen Vorschriften verwiesen, die es so gibt. Und das, denke ich mal, das wird auch kommen. Also dieses, ich sage es mal so aus der Praxis, ich habe viele Vermieter, die natürlich sagen, den will ich unbedingt loswerden. Ich bin so froh, jetzt hat er endlich zwei Monatsmieten Rückstand. Ja, kündigen Sie. Und kündigen Sie fristgerecht, nicht fristlos. Da kann er sich ja wieder draus befreien. Kündigen Sie fristgerecht. Ja. Ne? So, ne? Da wussten wir, die Räumungsklage geht auf jeden Fall durch. Mhm. Da kann er nichts mehr gegen machen. Ja, das wird uns jetzt genommen. Das würde ich als Jurist immer, befürworten, weil ich eben sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Es steckt überhaupt keine Logik hinter. Ja, das stärkste Mittel kaputt machen zu können, aber das mildere Mittel nicht.
Mhm.
Ja, so. Aber als Vermietervertreter würde ich jetzt sagen, schade. Ne?
Mhm.
So. Das sind so die zwei wesentlichen Elemente, die da eingeführt werden sollen. Ich denke mal auch, dass es so kommt. Die scheinen mir jetzt nicht so, schlecht gemacht zu sein, dass man da noch irgendwas schrauben müsste. Bei der Indexmiete hätte ich allenfalls die Frage, wenn man da schreibt 3% und es waren 8%, was ist denn mit den 8%? Kann ich die dann im nächsten Jahr nehmen?
Hm.
Ja, also der Index würde gleich bleiben, was auch nie passiert ist, aber wenn der Index würde gleich bleiben, kann ich den dann im nächsten Jahr in Höhe von 3% auch wieder nehmen. Bei der Indexmiete muss immer ein Jahr dazwischen liegen, ne, zwischen den Mieterhöhungen. Ne. Das wäre so eine Frage, aber dafür sind wir eben Juristen, da müssen wir darüber diskutieren. Ja, so, ne, das könnte man ja jetzt im Gesetz auch klarstellen, ne, aber
ja.
Ja, haben wir nichts zu diskutieren, wenn das klargestellt wird.
Ja, aber sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Oder freue ich mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hier zusammenfinden und das vielleicht sogar schon durch ist oder
doch, das,
ne,
das
wird, also, im Laufe des Jahres wird es ja wahrscheinlich.
Im Laufe des Jahres. Ich denke mal, September, Oktober wird das Gesetz, dann muss man eben sehen, wann es in Kraft tritt. Und das wird dann wahrscheinlich der 1. Januar sein. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt ja noch etwas, nämlich das Heizungsgesetz, ne? Was Herr Merz ja eigentlich abschaffen wollte, ne? Da steht er ja noch in der im Wort, sage ich mal. Dadurch, dass man diese Ergänzungen überall gemacht hat mit dem 559e, ne, meine ich, kann man daraus schließen, dass jedenfalls das Mieterhöhungsrecht nicht verändert wird.
Mhm.
Ja, also bleibt da irgendetwas noch. Ne? Ja. So, was da kommt, das soll Ende Februar veröffentlicht werden, wie das Heizungsgesetz eben verändert wird. Aber auch da wird man vom Grundsatz her nicht viel machen können, weil diese Vorgabe, dass wir 2045 klimaneutral werden müssen, die kommt aus Brüssel, ne? Und da haben wir uns zu verpflichtet, dass das kommt. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass man an irgendwelchen Fristen gedreht hat, ja, dass man den Leuten ein bisschen mehr Zeit lässt oder was auch immer, ne? Aber wir müssen bis 45 klimaneutral werden und die größten Schmutzfinken sind eben die Häuser, also die Immobilien, ne? Die Heizungen, die da laufen, und von daher glaube ich nicht, dass da großartig was Weltbewegendes kommt. Mhm. Ja, mal abwarten.
Ja, sind wir mal gespannt.
Ja.
Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie uns auch da ein paar Einblicke gegeben haben.
Gerne.
Und auch so für die Beantwortung der Fragen ganz toll. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen erstmal eine schöne Zeit.
Dankeschön.